GEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Auch heute dürfen wir Ihnen unseren Podcast nicht nur als Audio, sondern im Rahmen unserer Jubiläumsstaffel als Video präsentieren. Wenn wir über Gesundheit sprechen, dann denken viele an Medizin, Bewegung oder Ernährung. Doch ein ganz wesentlicher Aspekt bleibt oft im Hintergrund: die mentale Gesundheit. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren genau mit diesem Thema. Er verbindet medizinisches Fachwissen mit einer philosophischen Sicht auf das Leben und zeigt auf, warum mentale Gesundheit, Lebensqualität und gesellschaftliche Verantwortung untrennbar zusammengehören. Primar-Universitätsprofessor Dr. Michael Musalek ist renommierter Psychiater und langjähriger Leiter wichtiger Einrichtungen wie dem Anton-Proksch-Institut oder dem Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Musalek.
Schönen Tag.
Herr Professor, zum Einstieg eine ganz grundsätzliche Frage. Wie gesund oder wie belastet ist eigentlich die Seele Österreichs aktuell? Und welche Themen beschäftigen Ihre Patientinnen gerade am meisten?
Die Seele Österreichs, das ist ein sehr schöner Satz oder ein sehr schöner Ausdruck, aber die gibt es natürlich nicht. Und wir sind ganz unterschiedliche Menschen, auch hier in Österreich. Allerdings haben unsere eigenen Untersuchungen schon gezeigt, dass wir seit der Pandemiezeit doch in einem recht hohen Maße psychisch belastet sind. Sind ungefähr um die 40% unserer Bevölkerung gibt an, dass sie subjektiv psychisch belastet ist. Am Anfang war es eher die Pandemie. Das ist heute kein Thema mehr, obwohl die Infektionszahlen noch immer relativ hoch sind und auch wieder im Steigen begriffen sind. Heute ist es auch nicht unbedingt das Kriegsgeschehen, was uns sehr verwundert hat, sondern nach den eigenen Untersuchungen müssen wir sagen, es ist vor allem die Finanzsituation und es ist vor allem der Verlust der Demokratie, der unserer Bevölkerung doch sehr zu schaffen macht.
Okay. Sie betonen ja immer, dass Gesundheit nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit ist. Warum fällt es uns dann trotzdem so schwer, mentale Gesundheit bewusst in den Alltag und überhaupt in die Gesellschaft zu integrieren?
Das große Problem ist, dass die meisten Menschen mit diesem Begriff mentaler Gesundheit gar nichts anfangen können. Wenn wir uns die Definition der Weltgesundheitsorganisation hernehmen, dann steht dort geschrieben, dass Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern ein Zustand von völligem körperlichen, psychischen und sozialen Wohlsein, also Englisch Well-Being. Wir würden das mit Wohlbefinden übersetzen. Das heißt, es geht bei der psychischen Gesundheit darum, um dieses psychische Wohlsein. Und da stellt sich natürlich die Frage, ab wann tritt das ein, wenn es nicht nur die Abwesenheit von psychischer Krankheit ist. Und da gibt es zwei große Traditionen. Die eine Tradition geht auf Caroline Whitbeck zurück, die in den 80er Jahren beschrieben hat, dass psychische Gesundheit dann vorhanden ist, wenn wir weitgehend autonom handeln können, wenn wir so weitgehend selbstbestimmt am Leben, am gesellschaftlichen Leben und am eigenen Leben teilnehmen können. Da gibt es eine zweite große Tradition, die auf einen skandinavischen Forscher zurückgeht, der davon ausgeht, dass psychische Gesundheit dann vorhanden ist, wenn wir ein mehr oder weniger freudvolles Leben führen können, also ein im Wesentlichen freudvolles Leben führen können. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, dann ist psychische Gesundheit dann gegeben, wenn wir weitgehend autonom und freudvoll leben können. Und die Frage muss sich jeder selbst stellen. War die letzte Woche eine eher freudvolle oder eine freudlose? Das können wir in der Regel ganz gut feststellen. Und ich hoffe, dass es auch bei Ihnen eine freudvolle gewesen ist und keine freudlose.
Absolut. Und Sie startet heute schon freudvoll. Sprechen wir über Lösungsansätze, Herr Professor. Welche konkreten Schritte können wir eigenverantwortlich setzen, um unser psychisches Wohlbefinden selbst zu fördern und Belastungen zu minimieren?
Wir sind in einer Zeit, wo es doch sehr viele psychische Belastungen gibt. Und wenn wir in einer psychisch belasteten Zeit uns befinden, dann fokussieren wir uns ganz auf diese Belastungen und fokussieren uns nicht mehr auf das Schöne. Und wir tun so, wie wenn das Schöne abgeschafft wäre. Also wenn wir die Zeit der Pandemie uns nochmals vor Augen führen, die meisten Menschen haben sich nur um die Ansteckungszahlen und auf die Gefahren, die damit verbunden sind, konzentriert. Und alles andere ist ausgespart worden, und in Kriegssituationen ist jetzt etwas ganz Ähnliches und in der jetzigen Finanzsituation auch wieder ganz ähnlich. Das Schöne ist aber nicht abgeschafft. Das gibt es ja weiterhin. Es gibt die schöne Natur, es gibt schöne Kulturstätten, es gibt die Musik, es gibt die Literatur, es gibt schöne Begegnungen und schöne Beziehungen. Wir müssen nur ganz aktiv in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, auf dieses Schöne fokussieren, und das machen viele Menschen nicht, und dann ist man in dem Strudel des Scheißlichen letztlich gefangen.
Mhm. Gibt es da eben eine Situation, wie kann ich mich da selber rausholen aus dem Strudel?
Am besten ist, dass man sich zum einen Gedanken macht, was hat mir eigentlich früher Freude bereitet oder was ist für mich prinzipiell schön, und dass man sich das eben gönnt. Das kann ein Spaziergang sein, das kann ein Shoppen gehen sein, das kann Musik hören sein, das kann Lesen sein, was auch immer, dass wir uns das aktiv herholen. Und das Zweite ist, und das ist ganz wesentlich, dass wir mit uns selbst liebevoll umgehen. Und da haben die meisten Menschen Schwierigkeiten damit, weil sich selbst lieben, das ist nahezu ein bisschen anrüchig. Ne? Das klingt so nach Narzissmus, nach Selbstübersteigerung. Aber es ist ganz notwendig, dass wir einfach wieder lernen, auf uns selbst zu achten. Und einfach so, wie wir umgehen mit einem Menschen, den wir sehr gern haben, mit uns selbst umgehen, und dann können wir aus diesem Schönen Kraft schöpfen, denn das Schöne ist nicht nur was Angenehmes, sondern ist die Kraftquelle schlechthin.
Es gibt aber, wie wir wissen, auch Situationen, wo fachliche Hilfe aber dann unumgänglich ist. Doch davor gibt es ja aus Ihrer Sicht Erfahrungen, gibt es da aus Ihrer Sicht Erfahrungen, Möglichkeiten im Sinne der Prävention, der Selfcare, früh gegenzusteuern, um aktiv die Psyche gesund zu halten. Wie wichtig finden Sie dabei einen niederschwelligen Zugang zu rezeptfreien Mitteln, zum Beispiel pflanzlichen Beruhigungs- oder Schlafmittel, oder zu begleitender Beratung, zum Beispiel in einer Apotheke?
Also solche Mittel sind sicher eine ganz wichtige Hilfestellung. Allerdings, genauso übrigens wie auch Psychopharmaka im eigentlichen und im engeren Sinn, sind sie Hilfsmittel. Ich sage immer, das Verschreiben eines Medikaments ist noch keine Therapie und ist auch noch keine wirkliche Prophylaxe, sondern es muss eingebettet sein, natürlich auch in eine bestimmte Lebensform und auch in einem bestimmten Lebensfokus, eben auch auf das Schöne, aber dann sind sie sehr, sehr hilfreich. Viele Menschen leiden ja unter leichten Schlafstörungen, wo es kein klassisches Schlafmittel braucht, wo es auch keine schweren Psychopharmaka braucht, und da sind all diese Substanzen, die es hier Gott sei Dank gibt, am Markt sehr, sehr hilfreich. Das Zweite, was hier dazu zu sagen ist, ist, wir leben leider in einer Zeit der Trennung, wo eine Berufsgruppe quasi gegen die andere ausgespielt wird. Also sind eher die Apotheker zuständig, sind die Ärzte zuständig, sind die Psychologen zuständig, sind die Psychotherapeuten zuständig. Und da denken wir immer in entweder oder. Also entweder sind die einen zuständig oder die anderen, und wenn die einen nicht zuständig sind, dann müssen es die anderen sein. Und das, denke ich, ist ein ganz falscher Zugang. Wir brauchen hier einfach ein konzertantes Vorgehen. Also es geht nicht darum, ob es jetzt die Apotheker sind, die hier beratend tätig sind, sondern es muss im Zusammenhang sein, eben mit Psychotherapeuten, wenn eine solche Therapie notwendig ist, und Apothekern und auch Ärzten und auch Psychologen. Denn psychische Krankheit oder auch psychische Problemstellung, die einer Krankheit nahe kommt, ist ein hochkomplexes Geschehen und passiert nie aufgrund einer Ursache, sondern es ist immer ein ganzes Bündel, das hier eine Rolle spielt, und daher braucht es auch unterschiedliche Zugänge. Also die Apotheker spielen hier eine ganz wesentliche und auch zentrale Rolle, weil sie ja eine unmittelbare Anlaufstelle sind, aber ich würde sehr, sehr dagegen raten, dass man hier die eine Gruppe gegen die andere ausspielt.
Das bringt mich dann zu meiner nächsten Frage, weil sind wir als Gesellschaft in Sachen Eigenverantwortung, darum geht es ja, weil ich bin ja der Betroffene, beim Thema psychische Gesundheit überhaupt schon dort, wo wir sein könnten? Oder sehen Sie auch, dass es noch viel Potenzial nach oben gibt?
Eigenverantwortlich können wir immer nur dann sein, wenn wir auf der einen Seite über ausreichendes Wissen verfügen und andererseits genug Vertrauen haben. Nur dann können wir verantwortlich handeln, und bei der Eigenverantwortung müssen wir erst einmal Vertrauen zu uns selbst haben. Da gibt es bei vielen Menschen durchaus Entwicklungspotenzial, um es so auszudrücken.
Wie komme ich dorthin?
Indem ich eben auf der einen Seite Wissen akquiriere und auf der anderen Seite auch Dinge zulasse und versuche, eben auch wirklich zu machen und eben eine gewisse Fehlerfähigkeit einfach entwickle. Das heißt, der Fehler ist nicht ein desaströses Ereignis, so wird es von den allermeisten Menschen gesehen, sondern ist eine Chance, sich weiterzuentwickeln und es besser zu machen. Und das Entscheidende ist aber natürlich das Wissen. Und das Wissen um die Gesundheit ist in unserer Bevölkerung noch sehr, sehr ausbaufähig. Auch aus einem einfachen Grund, weil schon in der Schule das Gesundheitsthema, sagen wir, eines unter sehr vielen Themen ist, um das auch wieder sehr vorsichtig auszudrücken. Viele Dinge werden da viel wichtiger genommen als die eigene Gesundheit. Und nach der Schule hört es mehr oder weniger auf und ist dann eigentlich bestimmten Medien überlassen, die aber gar nicht einen Bildungsauftrag haben, um eben Menschen vorzubilden. Dort, wo wir es besonders sehen, ist zum Beispiel beim Umgang mit Alkohol, was alles so Learning by Doing ist. Und so sieht es halt leider dann auch aus und geht dann auch oft schief.
Wir in der IGEFA beschäftigen uns ja intensiv mit der Rolle von rezeptfreien Präparaten. Können Sie aus Ihrer Sicht einschätzen, inwieweit rezeptfreie Arzneimittel, aber auch Nahrungsergänzungsmittel helfen können, um eventuell eine Verschlechterung der psychischen Lage frühzeitig entgegenzutreten?
Sie sind ein ganz wichtiger Baustein. Und auch hier haben wir wieder so ein Entweder-Oder-Denken. Nicht entweder also ein richtiges Medikament, das vom Arzt verschrieben wird, oder ein nicht richtiges, das noch nicht vom Arzt verschrieben wird. Oder umgekehrt etwas Gesundes, weil Natürliches, oder etwas Furchtbares, Chemisches, weil vom Arzt verschrieben. Und auch hier brauchen wir dieses sowohl als auch und nicht dieses entweder oder. Gerade bei beginnenden Überlastungssyndromen sind diese pflanzlichen Mittel, die Sie angesprochen haben, von ganz großer Bedeutung. Auch Nahrungsergänzungsmittel, weil doch viele Menschen sich heute leider sehr einseitig ernähren und eben gar nicht das gesamte Spektrum dessen, was wir zu uns nehmen müssen und brauchen, auch wirklich abdecken können. Also in den Beginnstadien und vor allem zur Prophylaxe haben sie einen ganz großen Stellenwert. Natürlich, wenn dann eine schwere Depression vorhanden ist, dann braucht es einfach eine entsprechende Medikation. Und Gott sei Dank verfügen wir heute auch über solche. Ich selbst bin ja schon einige Zeit in diesem Bereich tätig, und wie ich begonnen habe, hat es zwar schon auch Antidepressiva gegeben, aber die massive Nebenwirkungen gehabt haben, und da sind wir heute in einer ganz, ganz anderen Situation, einer wirklich komfortablen Situation, können Depressionen zu einem Großteil wirklich auch zum Verschwinden bringen, also nicht nur bessern, sondern auch zum Verschwinden bringen. Also auch hier gilt es wieder, es kommt auf die Situation an, es kommt auf den Schweregrad an, welche Substanz ich wann mit verabreiche, aber immer in einem gesamttherapeutischen Konzept. Nochmals, auch das Verschreiben eines Antidepressivums ist noch keine Therapie, sondern ein wesentlicher Baustein einer Therapie.
Aus Ihrer Praxisperspektive heraus, Sie haben vorher die fehlende Gesundheitskompetenz angesprochen, wo kann ich mir die denn holen? In einem beginnenden Stadium, also.
Idealerweise kann man es natürlich beim Allgemeinmediziner, der ja ganz am Beginn steht, natürlich auch bis zu einem gewissen Grad beim Apotheker, aber es wäre natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn wir Institutionen hätten, die eben solche Weiterbildungsangebote einfach anbieten. Und ob das dann über TV, über das Radio, über Podcasts oder über Printmedien verbreitet wird, ist eine zweite Frage, aber ich denke, hier braucht es auch wirklich ein Konzept, ein ganz gesamtösterreichisches, wahrscheinlich überhaupt ein gesamteuropäisches Konzept zur psychischen Gesundheit. Da hat sich in den letzten Jahren schon sehr viel getan. Psychische Krankheit ist ja ein hochstigmatisierendes und stigmatisiertes Gebiet. Das ist etwas besser geworden. Man kann heute schon darüber sprechen, dass man eine Depression gehabt hat. Das war vor 30 Jahren noch nicht ganz so der Fall. Undenkbar. Bei Suchterkrankungen haben wir noch immer eine extrem hohe Dunkelziffer, weil es eben so stigmatisierend ist. Auch bei psychotischen Erkrankungen ist die Stigmatisierung noch immer sehr, sehr hoch. Aber da tut sich etwas, noch etwas zu wenig. Und ich denke, da braucht es einfach Anstrengungen. Und da wird man auch Geld in die Hand nehmen müssen, in der öffentlichen Hand, um einfach die psychische Gesundheit in Österreich wirklich zu fördern.
Kommen wir zurück zum Menschen selbst. Wie erkenne ich die Warnsignale, dass es mir nicht gut geht? Oder dass es vielleicht ein bisschen mehr ist, als mir nicht gut geht?
Die allermeisten Menschen merken schon, dass wenn sie belastet sind, dass sie belastet sind. Wie gesagt, wir haben eine Untersuchung gemacht, da haben doch um die 40-45% angegeben, dass sie sich psychisch belastet fühlen. Also man hat schon eine gewisse Sensibilität. Der Marker, der wahrscheinlich der beste ist, ist die Reizbarkeit. Also das, was wir so nennen, wenn jemand böse wird. Wir kommen ja nicht böse auf die Welt, die allerwenigsten. Manche mögen vielleicht wirklich hier besonders inklinieren dazu, aber im Prinzip ist es so, dass wenn wir in eine Überforderungssituation kommen, vor allem in eine psychische Überforderungssituation kommen, dann werden wir zuerst erhöht reizbar. Das heißt, dass Reize, die uns schon üblicherweise ein bisschen bös machen, uns ganz schön viel bös machen, dann später in eine erhöhte Gereiztheit. Das heißt, dass Reize, die uns üblicherweise nicht böse machen, wo wir mit Nonchalance drüber gehen, uns schon böse machen und zuletzt dann auch in eine gereizte Missgestimmtheit. Das heißt, wir stehen auf in der Früh und sind schon negativ und böse drauf. Und diese erhöhte Reizbarkeit und Gereiztheit tritt schon auf, bevor die Menschen noch wissen, das haben wir auch in eigenen Untersuchungen nachweisen können, bevor sie selbst noch wissen, dass sie psychisch überlastet sind. Also das ist der beste Marker. Also wenn man so einen Partner hat oder eine Partnerin, mit der man eigentlich immer sehr, sehr gut auskommt und auf einmal wird die mehr gereizter, dann kann es natürlich schon sein, dass vielleicht die Beziehung das Problem darstellt, aber es muss nicht unbedingt sein, sondern es kann auch sein, dass es einfach eine Überforderungssituation ist. Und in der Pandemie haben wir das ja sehr, sehr deutlich gesehen, nicht? Ganz am Beginn. Die Leute waren alle aufgeregt beim Bilder, beim Einkaufen, überall eine Riesenaufregung und schon kleinste Dinge haben dazu geführt, dass aggressives Verhalten an den Tag gelegt worden ist.
Sie haben vorher ich glaube, haben Sie es Entdemokratisierung genannt, die Ängste? Was ist da darunter zu verstehen und wie kann ich denen entgegentreten? Denen kann ich doch selbst gar nicht entgegentreten. Passiert das nicht einfach?
Wir haben uns lange Zeit, denke ich, also auch wenn ich so an mein Leben zurückschaue, gar keine wirklich großen Gedanken über die Demokratie gemacht, weil sie einfach normal war. Sie war einfach da. Sie ist auch nicht in Frage gestellt worden. Und das passiert doch in den letzten Jahren in zunehmendem Maße. Wir sehen das zum einen natürlich in Politikerreaktionen, aber auch in manchen Diskussionsrunden. Ein erster Marker ist auch immer, dass die Presse angegriffen wird und vor allem die Gerichtsbarkeit, dass es Fehlurteile gibt, das wissen wir, wenn Demokratie letztlich in Schwierigkeit gerät, dann sind das so die ersten beiden Bereiche, auf die fokussiert wird, die schlecht gemacht werden. Und das beunruhigt offensichtlich die Menschen. Wir waren sehr verwundert, in welch hohem Ausmaß das der Fall ist. Wir haben gedacht, naja, das wird vielleicht eine relativ kleine Gruppe sein, aber es sind um die 30-35%, die sich hier ernsthafte Gedanken machen und sich dadurch auch psychisch belastet fühlen, dass hier eine Veränderung im gesellschaftlichen Kontext passieren.
Ah ja, da sind wir wieder, schließt sich wieder der Kreis zu vorher, wo Sie gesagt haben, die Aggressivität oder nimmt zu, hat man das Gefühl.
So ist es. Und auch dieses, wenn ich einer anderen Meinung bin, nicht dem anderen zuzuhören und deshalb muss ich ja nicht die Meinung des anderen schon übernehmen, aber ich kann auch die Meinung eines anderen Menschen auch gelten lassen als seine Meinung. Und heute wird es sofort auf die persönliche Ebene genommen und es kommt ja gar nicht selten auch zu Brüchen innerhalb von Familien. Denken wir an das Impfthema, Impfbefürworter, Impfgegner, die einfach miteinander nicht mehr reden können. Und zwar nicht jetzt nur über das Impfen, was schon keinen Sinn macht, wenn zwei ganz unterschiedlicher Meinung sind, sondern auch alle anderen Themen damit betroffen sind. Man möchte dann mit den anderen Menschen gar nichts zu tun haben. Und da müssen wir gegenwirken, denn wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sind ja, Gemeinschaft ist ja kein Luxus, den wir uns leisten, sondern ist lebensnotwendig für uns. Wir sind ja völlig unfähig, alleine auf Dauer zu leben. Das heißt, wir brauchen die Gemeinschaft und dementsprechend müssen wir sie auch fördern und pflegen.
Können Sie uns vielleicht bitte noch ein kurzes persönliches Fazit geben? Welche 2 bis 3 zentralen Themen zum Thema psychische Gesundheit und Eigenverantwortung möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zusehern unbedingt mit auf den Weg geben?
Also ich möchte gerne zwei in dem Blick nehmen. Das eine ist, dass wir danach trachten, ein möglichst freudvolles Leben zu führen. Nun kann man freudvoll nicht leben, indem man sagt, ich lebe ab jetzt freudvoll, sondern umso mehr Freuden ich akquiriere in meinem Leben, desto mehr stellt sich von alleine dann dieses freudvolle Leben ein. Das heißt also, dass wir uns tagtäglich vornehmen, etwas Schönes zu tun, etwas Schönes uns selbst zu tun und auch anderen zu tun. Und das Zweite, das eben so häufig vergessen wird, ist, dass wir liebevoll nicht nur mit anderen umgehen, das ist sehr, sehr wichtig, sondern dass wir auch mit uns selbst liebevoll umgehen, dass wir auf uns selbst schauen. Das beginnt bei der Ernährung und hört letztlich bei sogenannten Kleinigkeiten auf, wo wir uns etwas gönnen, wo wir uns in etwas Schönes hineinfallen lassen, wo wir einfach eben liebevoll zu uns selbst sind.
Sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, für Ihre wertvolle Zeit. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg in Ihrer sehr, sehr wichtigen Tätigkeit. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren.
Sehr, sehr gerne und ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
Danke. Vielen Dank fürs Dabeisein heute. Wir bei der IGEFA setzen uns dafür ein, dass Selfcare, Gesundheitskompetenz und mentale Gesundheit in Österreich den Platz bekommen, den sie verdienen. Ich wünsche Ihnen eine gute und eine achtsame Zeit. Bleiben Sie gesund, vor allem auch psychisch gesund. Bis bald bei IGEFA im Gespräch. Auf Wiedersehen.
IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.